SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Eine der schönsten Buchreihen feiert ihren 40. Geburtstag, die Andere Bibliothek. 1985 gegründet von Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno. Wir sprechen gleich über dieses bibliophile Wunder. Außerdem haben wir zwei sehr erfolgreiche Österreicher im Programm. Daniel Glattauer legt einen Dialogroman aus einem fahrenden Zug vor und Wolf Haas zeigt sich mit Wackelkontakt ganz auf der Höhe seines komischen Könnens. Aus Österreich kommt heute auch die Musik. Die Jazzsängerin Simone Kuppmeier begleitet uns mit Stücken aus ihrem Album My Wonderland.
This is so exciting. You are so inviting, resting in my arms as we thrill to the magic charms of you. Beside you, here beneath the blue, my dream of love is coming true.
Feinster Skatgesang mit der Österreicherin Simone Kuppmeier. Sie hören SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin. Jetzt ist schon wieder was passiert. So fangen die meisten Brenner-Krimis an, die dem österreichischen Schriftsteller Wolf Haas Kultstatus eingebracht haben. In seinem neuen Roman Wackelkontakt passiert auch wieder was, ähnlich skurril und komisch wie in den Brenner-Romanen, aber diesmal erzählerisch deutlich verwickelter. Ein Buch wie ein Kurzschluss, nur viel lustiger. Jürgen Deppe hat es gelesen und mit Wolf Haas gesprochen.
Da sitzt einer, der mäßig nachgefragte Trauerredner Franz Escher, in seiner Wohnung und wartet auf einen Elektriker. Eine Steckdose in seiner Küche hat einen Wackelkontakt, aber wohl nicht nur die, sagt Escher-Erfinder Wolf Haas.
Dieser Escher ist schon eine Figur, die auch, um es mit dem Titel Wackelkontakt zu sagen, der hat auch Probleme, Kontakt aufzunehmen zu seinen Mitmenschen und ist so ein bisschen auf Kriegsfuß mit seiner Umwelt, könnte man sagen.
Normalerweise würde sich der Misanthrope Escher die Wartezeit auf einen Elektriker mit dem Zusammenlegen eines Puzzles vertreiben. Er hat hunderte davon und ist nach allen Regeln der Kunst puzzlesüchtig.
Das gefällt mir als Bild sozusagen für, wie man sich die Welt anzueignen versucht mit untauglichen Mitteln. Also diese blöde Puzzlestruktur, die sozusagen völlig unabhängig von dem, was abgebildet ist, einem so ein neues, zweites Ordnungssystem aufdrängt. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere allgemeine Unfähigkeit, gute Methoden zu haben, die Welt zu erkennen.
Jetzt aber vertreibt sich Escher die Wartezeit auf den Elektriker nicht mit einem Puzzle, sondern einem Buch.
Er las schon lange nur noch eine Art von Büchern, diese aber mit einer Leidenschaft, die fast mit seiner Puzzlesucht mithalten konnte. Bücher über die Mafia. 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra. Er fraß die Bücher regelrecht. Sachbücher, Romane, historische Studien. Was ihm aus diesem Feld unterkam, verschlang er mehr oder weniger kritiklos.
Aktuell liest Escher ein Buch über den ausgestiegenen Mafia-Killer Elio Russo, der in einer Zelle in Italien im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms auf seine Überstellung nach Deutschland wartet. Um sich die Zeit zu vertreiben, greift er zu einem Buch. In dem geht es um den mäßig nachgefragten Trauerredner Franz Escher, der in seiner Wohnung auf einen Elektriker wartet und ein Buch über den ausgestiegenen Mafiakiller Elio Russo liest. Und so geht es hin und her. Ping-Pong. Escher liest über Russo, Russo über Escher. Eine Geschichte ergänzt die andere. In beiden gibt es Tote. Und so schaukeln sie sich gegenseitig hoch bis, na, nur so viel. Es ist zum Totlachen.
Dieses Buch hat mir beim Schreiben am meisten Spaß gemacht, weil ich eigentlich von vornherein davon ausgegangen bin, es wird nicht funktionieren, und dann war ich immer so beglückt, dass ich noch weitergekommen bin, und es war mir sogar schon verdächtig, dass mir das Schreiben so Spaß gemacht hat. Denn wenn mir Kollegen oder Kolleginnen sagen, ich schreibe einfach so gern, dann ist mir das immer total verdächtig.
Dass das Schreiben von Wackelkontakt Wolf Haas Spaß gemacht hat, spürt man. Im zweiten Teil stärker als im ersten, der mit Off überschrieben ist. In dem legt Haas noch Spuren und spinnt Fäden. In der zweiten Hälfte wird daraus dann aber ein wilder Strudel, in dem die Gesetze der Logik hochkomisch außer Kraft gesetzt werden. Ganz im Stil des niederländischen Malers M.C. Escher, dessen Namensähnlichkeit mit Franz Escher natürlich kein Zufall ist.
Bei dem Buch war es schon so, dass ich mir manchmal Sorgen um meine geistige Gesundheit gemacht habe. Aber es war so unterhaltsam, dass ich mir dachte, ich lasse es drauf ankommen.
Gut so, denn am Ende ist ein Roman dabei herausgekommen, der formal äußerst anspruchsvoll und dabei doch wunderbar eingängig und, Entschuldigung, saulustig ist.
Große Empfehlung von Jürgen Deppe. Wackelkontakt heißt der neue Roman von Wolf Haas, erschienen bei Hansa.
Shoulder as we creep across the sand, so I'm a key. This memory of a caravan. This is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms as we thrill to the magic child.
Jeder, der sich in den 80er Jahren Bibliophil oder auch Bibliomann nennen konnte, dem kam diese Reihe garantiert ins Regal. Im Januar 1985, vor genau 40 Jahren, gründeten Hans Magnus Enzensberger und der Verleger und Buchgestalter Franz Grenow die Andere Bibliothek. Es sollte die wohl legendärste und schönste Reihe werden, die die deutschsprachige Buchwelt je gesehen hat. Die Idee? Jeden Monat erscheint ein Buch, ausgewählt von der genialen Spürnase Enzensberger. Und jedes Buch von Franz Grenow prachtvoll ausgestattet. Zunächst noch nach den alten Regeln der Buchdruckerkunst im Bleisatz. Für besonders Bibliophile gab es eine auf 999 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe mit einem Einband aus Handbütten à Fleur mit echten eingeschöpften Blüten und Blättern aus der Auvergne, geschützt von einem Lederschuber aus indischem Ziegenleder. Das Ziegenleder und den Bleisatz gibt es heute nicht mehr. Auch den Verlag hat die Andere Bibliothek mehrfach gewechselt. Aber die entdeckungsfreudige Reihe selbst, die gibt es immer noch. Jeden Monat erscheint ein neuer Band. Und ich spreche jetzt mit Rainer Wieland. Er ist neben Nele Holdack heute Herausgeber der Anderen Bibliothek, seit 2010 unter dem Dach des Aufbauverlags. Guten Tag, Herr Wieland.
Ja, hallo.
Wie viele Bände sind denn jetzt insgesamt zum 40. Geburtstag in der Anderen Bibliothek erschienen? Und was ist der allerneueste?
Wir sind jetzt tatsächlich bei Band 480 angekommen, beziehungsweise im Januar erscheint Band 481. Und da ist die Autorin Anna Langfüß, das ist eine polnisch-französische Jüdin, die fast ihre gesamte Familie im Holocaust verloren hat. Und den Roman, den wir jetzt in einer ganz schönen neuen Übersetzung von Patricia Klobuschitzki wiederveröffentlicht haben, heißt Gepäck aus Sand. Und für diesen Roman hat sie 1962 den Prix Goncourt gewonnen in Frankreich und ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Und das ist eine sehr, sehr schöne, spannende Neuentdeckung.
Wir drucken nur Bücher, die wir selber lesen möchten. Das hat Enzensberger über das Projekt mal gesagt. Was war denn damals, 1985, die Idee, die hinter der anderen Bibliothek stand?
Ja, der Gründungsmythos ist, dass Franz Grenow einfach Hans Magnus Enzensberger besucht hat in München-Schwabing und ihm angeboten hat, doch eine neue Buchreihe auf den Weg zu bringen. Er könnte der Herausgeber sein und Grenow sagte Enzensberger, sie haben carte blanche, sie können machen, was sie wollen. Wir machen jeden Monat ein ganz besonderes Buch. Das war von Anfang an, glaube ich, eine sehr geniale Kombination dieser beiden tollen Büchermacher. Auf der einen Seite Franz Grenow, der also vom Fischer Verlag kam, und eben Hans Magnus Enzensberger, einer der, wenn nicht der führende Intellektuelle der Bundesrepublik, ein sehr offener Mensch, neugierig auf die Welt, mit einem großen Netzwerk, weltumspannenden Netzwerk. Er sprach 8 Sprachen und war wirklich sehr, sehr undogmatisch und brachte da einen riesigen Schatz von Leseerfahrungen und Kontakten mit ein. Und dann war es, glaube ich, das Geheimnis der anderen, oder ist immer noch das Geheimnis der anderen Bibliothek, dass eben jedes Buch dann auch eine buchkünstlerische Besonderheit ist, also wirklich sehr, sehr schön gestaltet, aufgemacht. Und es ist ja nach wie vor so, dass diese Originalausgaben limitiert und nummeriert sind mit individuellen Einbänden und so eben aus diesen Büchern ein Gesamtkunstwerk entsteht.
Sie haben ja schon eine lange Verbindung zu der Reihe. Wie fing das an mit Ihnen und der anderen Bibliothek?
Das fing so an, ich habe damals als Lektor in einem kleinen Verlag gearbeitet, ein Berliner Verlag, den gegründet von Matthias Gatzer, der Gatzer Verlag, der dann zu Eichborn kam. Und dann hieß es mal, ja, Hans Magnus Enzensberger sucht einen Lektor für die andere Bibliothek. Und dann bekam ich mal eines Nachmittags, Enzensberger hat meistens Samstagnachmittag telefoniert, einen Anruf von ihm. Und er sagte, hätten Sie nicht mal Lust, für uns zu arbeiten? Und dann war ich für das erste Projekt engagiert, traf dann Franz Grenow in einem Bahnhofsrestaurant in Nürnberg und er hatte 2 riesengroße Koffer mit dabei und packte aus und sagte, ja, das können wir dann gestalterisch machen, hier Ex Libris, Abbildungen dazu, diese Schrift habe ich mir vorgestellt. Und da war schon klar, also man hatte es da mit 2 ganz tollen Büchermenschen, Büchermachern zu tun. Und diese Jahre waren für mich so als junger Lektor wirklich sehr prägend. Denn bessere Lehrer als diese beiden hätte man sich so als Lektor, glaube ich, kaum vorstellen können.
Ich erinnere mich auch noch selber an Titel wie Christoph Ransmeyers Roman Die letzte Welt und Das Wasserzeichen der Poesie von Enzensberger selbst, aber eben unter dem Pseudonym Andreas Thalmeier damals erschienen. Das waren wirklich frühe Meilensteine, oder? Und die haben sich auch, glaube ich, wahnsinnig gut verkauft.
Ja, also die andere Bibliothek hatte wirklich sehr, sehr große Erfolge auch vorzuweisen, hat einige große Autorinnen und Autoren auch entdeckt. Christoph Ransmeyer haben sie genannt. Dazu gehört aber auch Iron Dische, W.G. Sebald oder so ein Autor wie Prinz Aswawossen Asarate, der mit seinem Buch Manieren die literarische Bühne betrat und sich inzwischen auch als Autor durchgesetzt hat. Und wir haben im letzten Jahr wieder ein Buch mit ihm gemacht, Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle, wo er so seine Erfahrungen mit Deutschland als deutscher Staatsbürger, der inzwischen seit einigen Jahrzehnten ist, sehr humoristisch und ironisch, aber auch durchaus mit einer gewissen Ernsthaftigkeit in so kleinen Essays verpackt zum Besten gibt, auch ein sehr, sehr schönes Buch.
Ja, die andere Bibliothek hat einige wirklich sensationelle Wiederentdeckungen auch gemacht. Darunter die Essays von Michel de Montaigne und Alexander von Humboldts Kosmos. Da waren Sie auch ganz wesentlich dran beteiligt, oder?
Genau, ich war an beiden Bänden als Lektor beteiligt. Und dieses Humboldt-Projekt war wirklich eine sehr große Sache. Steckte dann auch die Idee ein bisschen dahinter, also Alexander Humboldt wieder zu entdecken, der ja in der ganzen Welt bekannt war, aber eigentlich in Deutschland so ein bisschen ein Schattendasein geführt hat. Und wir haben dann selber festgestellt, wie toll seine Werke sind und wie literarisch er auch geschrieben hat. Und dieser Versuch Humboldts mit seinem Kosmos, quasi das ganze Wissen der Welt in einem großen Band zu packen, ist ja einerseits etwas Anachronistisches, aber auch ein wunderbares Vorhaben, dass man nochmal sagt, hier alles, was ihr wissen müsst, in einem Band. Und auch wenn viele von diesen Fakten inzwischen überholt sind, ist es doch immer noch ein großes Vergnügen, ihn zu lesen und mit ihm auf Entdeckungsreise zu gehen.
Welche Kriterien spielen denn für Sie heute bei der Auswahl der Titel eine wichtige Rolle?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Weil im Prinzip sind wir neugierig auf die ganze Welt. Wir wollen eine Vielfalt präsentieren, verschiedene Genres, auch eben Literatur aus aller Welt in der anderen Bibliothek präsentieren. Und welches Buch dann wirklich zur anderen Bibliothek passt, das ist eigentlich mehr so ein Bauchgefühl, also zu sagen, das ist ein Buch, das hat auch noch in 20 Jahren Bestand, also dieser Schnelllebigkeit auch entgegenzuwirken. Das spielt, glaube ich, in der anderen Bibliothek nach wie vor eine sehr große Rolle.
Und dann gibt es eben dieses sehr spezielle, extrem bibliophile Erbe dieser Reihe. Wie übernehmen Sie das? Wie werden die Bücher heute gestaltet?
Ja, es war ja so, bis zum Ausscheiden von Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno hat Franz Greno die Bücher alle hergestellt und gestaltet. Wir haben jetzt ein neues Konzept. Wir haben für jedes Buch wechselnde Gestalterinnen und Gestalter. Ich würde sagen, die Bücher sind in ihrer Präsentation, in ihrer Gestaltung sind sie vielfältiger geworden. Und für uns ist die Gestaltung sehr wichtig, aber die Gestaltung muss immer aus dem Inhalt kommen. Die andere Bibliothek soll keine exklusive Veranstaltung sein. Wir wollen die für möglichst viele zugänglich machen. Also es gibt unsere Bücher zum Beispiel auch als E-Books.
Oh, tatsächlich.
Aber das ist kein großes Lesevergnügen, muss ich sagen. Also wenn man die Wahl hat, lieber zum Buch zu greifen, das empfiehlt sich dann schon. Und es gibt nach wie vor dieses Abo-Modell, dass also diese nummerierten, limitierten Originalausgaben abonniert werden können. Und es gibt nach wie vor eine große Zahl von Abonnenten, die auch diese Reihe eben mittragen und so neugierig sind, sich auf diese große Bandbreite an Themen, die die andere Bibliothek bietet, eben einzulassen.
Also die Gemeinde der Buchliebhaber, meinen Sie, ist noch groß genug, um die andere Bibliothek in die Zukunft zu führen, die ja vor allem digital ist?
Da bin ich fest davon überzeugt. Also das Buch ist einfach ein Medium, das schon so viele Medienrevolutionen überlebt hat. Und das Buch ist, glaube ich, nicht tot zu kriegen. Und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir die andere Bibliothek auch noch eine Weile weiter und in die Zukunft führen können.
Das ist doch eine schöne Durchsage für das Jahr 2025, dass das Buch überlebt. Da freuen wir uns auch als Buchsendung. Vielen Dank, Rainer Wieland.
Ich danke Ihnen.
Rainer Wieland ist neben Nele Holdag einer der beiden Herausgeber der legendären anderen Bibliothek. Die feiert jetzt im Januar ihren 40. Geburtstag mit Lesungen und mit 480 Bänden. Einen guten Überblick können Sie sich auf der Homepage der Aufbauverlage verschaffen unter dem Stichwort andere Bibliothek. Und zum 40. Geburtstag der anderen Bibliothek habe ich natürlich meine Redaktionskolleginnen und Kollegen gefragt, was ist denn dein Lieblingsband aus der legendären Reihe?
Ich bin Alexander Wassner, Kulturredakteur hier beim SWR und die andere Bibliothek, das war für mich sowas wie eine Offenbarung. Literaturwissenschaft habe ich in den 80er Jahren gegen den entschiedenen Rat meines Deutschlehrers studiert. Er wollte Klassiker im Stil der 50er besprechen. Ich wollte was anderes. In meinem Ketzertum fühlte ich mich durch die andere Bibliothek bestätigt. Jeden letzten Donnerstag im Monat belauerte ich meinen Buchhändler 1985. Er hatte nämlich Vorschauhefte und eins davon wollte ich ergattern. Es war eine echt wilde Mischung am Anfang. Die Lügengeschichten des Lukian von Samosata, dann Barbeidor Willi über den Dandy in Samt eingeschlagen. Die frühen Titel sparte ich ernsthaft vom BAföG ab, nur um meinen Deutschlehrer zu zeigen, dass es bessere Autoritäten gab als ihn. Besonders tat es mir Band 2 an, der zwischen den Lügengeschichten und dem Dandy. Trisben Ahmed Shahadi, ein Leben voller Fallgruben, es ist eine Entdeckung von Paul Bowles. Es geht um einen Underdog in Marokko. Der wird vom Stiefvater ins Kinderheim geschickt, wird aber bald wieder rausgeholt, weil die Familienehre sowas nicht zulässt. Wenn er mal Geld hat, nimmt ihm der Stiefvater das sofort wieder ab. Er bekommt einfach keine Chance und so verloren ist dann auch der Rest des Lebens. Er kifft, er stiehlt, Liebe bekommt er nur bei Huren und da auch nur zusammen mit Prügel. Er wohnt auf der Straße und in Gefängnissen. Erzählt aber wird das Ganze ohne jede Anklage, ohne Psychologie, nur im Hier und Jetzt. Shahadi hat den Text auf Tonband eingesprochen, selbstverständlich war er Analphabet. Paul Bowles hat es dann nur abgetippt. Es ist ein irres Buch, auch heute noch.
Mein Kollege Alexander Wasner über ein Leben voller Fallgruben von Trisben Ahmed Shahadi, Band 2 der anderen Bibliothek. Als Band 9 erschien 1985 das Wasserzeichen der Poesie von Andreas Thalmayr. Ein Pseudonym, hinter dem sich der Herausgeber Hans-Magnus Enzensberger verbarg. Diese großartige Liebeserklärung an die Dichtkunst ist der Lieblingsband von SWR-Literaturchef Frank Hertwig.
Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen, in 164 Spielarten, vorgestellt von Andreas Thalmayr. Und dieses Buch ist eine Art Poetologie der Lyrik. Es geht sehr auf die handwerkliche Seite. Man lernt viel über rhetorische Mittel. Ich gebe mal ein Beispiel für die einzelnen Kapitel. Da heißt es eins Anapha, Epiphora, Antonomasie, Ellipse und so weiter und so fort. Alles hinterlegt mit wunderbar vielen schönen Beispielen aus der Lyrikgeschichte. Und vorne drin, bei mir in meiner Ausgabe, steht in Vertretung Hans-Magnus Enzensberger. Also Andreas Thalmayr in Vertretung Hans-Magnus Enzensberger. Und das ist schon auch eine Pointe. Hans-Magnus Enzensberger ist in Wirklichkeit natürlich der Schöpfer von diesem wunderbaren Buch. Er hat es einfach unter dem Pseudonym rausgebracht. Also wirklich lesenswert und ein großes Vergnügen.
Frank Hertwig über das Wasserzeichen der Poesie von Andreas Thalmayr alias Hans-Magnus Enzensberger, Band 9 der anderen Bibliothek. Thank you. Kann die Erinnerung an die Liebe intensiver sein als die Liebe selbst? Das ist die Grundfrage in Wild nach einem wilden Traum, dem neuen Roman von Julia Schoch. Damit beschließt die Bestseller-Autorin und Übersetzerin aus Potsdam ihre dreibändige Biografie einer Frau. Wie schon in den ersten Teilen der Trilogie, das Vorkommnis und das Liebespaar des Jahrhunderts, spürt Julia Schochs Erzählerin genau dieser Erinnerung nach. An die Liebe, auch an mehrere Lieben. Tilla Fuchs hat Wild nach einem wilden Traum gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Julia Schoch ist bekannt für spektakuläre Romananfänge. Wir haben übrigens denselben Vater. Oder im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich, lauten solche ersten Sätze, die für die Autorin zentrale Bedeutung haben.
Die sind anfangs Impuls, der überhaupt das Erzählen in Gang bringt. Und wenn ich die gefunden habe, dann bin ich ganz froh, dann weiß ich, wie ich loslaufen muss. Und dann laufe ich sozusagen schreibend in die Ebene und suche mir die Teile zusammen, die dazugehören.
Und wohin läuft sie in Wild nach einem wilden Traum, dem Abschluss ihrer Romantrilogie?
Ich setze noch einmal an einem anderen Punkt.
Ein scheinbar lapidarer zweiter Einstieg also, der gleichzeitig einen Hallraum öffnet, der bei der Romanistin und Übersetzerin Julia Schoch immer mitklingt. Angefangen hat das so, lautet der ebenso lapidare, aber entschiedene Romananfang von Louis Ferdinand Céline's Reise ans Ende der Nacht. Schochs Erzählerin dagegen tastet, ist unsicher. Sie schildert ihre Affäre mit einem Mann, der Katalane genannt wird. Kennengelernt haben sich die beiden während eines Schreibstipendiums in einer Künstlerkolonie in den USA.
Obwohl es doch schon einen Mann in meinem Leben gab, genauer gesagt, meinen Mann.
Die Erinnerung an die Affäre mit dem Katalanen hallt Jahre nach und bildet dennoch nur die Rahmenhandlung, die Außenhaut des Romans. Zwischen den Erzählsträngen windet sich eine weitere Geschichte heraus. Darin geht es um einen anderen Mann, genannt der Soldat. Begegnet ist ihm die Erzählerin als Zwölfjährige in einem Wäldchen nahe der Garnisonsstadt E am Stettiner Haff, in der sie mit ihren Eltern, der Vater ist Offizier in der nahen Kaserne, zu DDR-Zeiten lebt. Es ist weniger ein erotisches als vielmehr intellektuelles Erweckungserlebnis. Was macht eine künstlerische Existenz aus? Wie werde ich Schriftstellerin? Dass die Erinnerung an diese Begegnung wieder an die Oberfläche kommt, verdankt sie dem Katalanen. Seine Geschichte wird zum Vehikel für die Geschichte des Soldaten, zum Zeitfahrzeug, wie es im Roman heißt.
Kehrt man denn so leichtfüßig ins Reich der eigenen Kindheit zurück? Handelt es sich um ein klar umrissenes, abgezäuntes Gelände, in das man jederzeit hineinspazieren kann? Wir bewohnen unsere Vergangenheit, wie man Träume bewohnt.
Und wilde Träume wuchern bis in die Realität hinein, werden zu Auslösern für die Erzählerin oder für die Erzählerinnen. Denn wie sind die Frauenfiguren in Schochs Trilogie miteinander verbunden? Erzählt die Biografie einer Frau trotz variierender Settings letztlich immer von ein und derselben Person?
Ich hatte so über mehrere Jahre in meinen Notizbüchern immer wieder verschiedene Notizen zu Frauen, aber habe dann gemerkt, dass es im Grunde immer dieselbe Ich-Erzählerin ist. Und ich habe dann immer nur drüber notiert, so Frau 1, Frau 2, Frau 3. Aber im Grunde habe ich gemerkt, dass sich das in einem Buch nicht fassen lässt und dass es sehr viel eleganter wäre, jede Perspektive zu ihrem Recht kommen zu lassen und damit ja auch zu zeigen, dass wir in verschiedenen Stadien unseres Lebens jeweils anders auf dieselben Dinge schauen. Also wenn wir 20 sind, beurteilen wir unsere Vergangenheit anders, als wenn wir 40 sind und auf dieselbe Vergangenheit schauen. Das ist einfach wieder ein anderer Blick in das Gelände desselben Lebens.
So verrät Wild nach einem wilden Traum auch einiges über Schochs Poetik. Etwa, wenn ihre Erzählerin ein Gefühl von Scharlatanerie beschleicht, wie es im Roman heißt. Denn wie kann sie Autorin sein, wenn doch Lesen und Schreiben heilige Handlungen sind? Julia Schoch jedenfalls kann es. Beschwört auf spielerische, leichte Art sperrige Erinnerungen, amoröser oder politischer Natur, etwa wenn es um die wieder aufgeflammte Bedrohung durch den Krieg geht.
Lange Zeit ist der Soldat meiner Kindheit für mich etwas Übriggebliebenes gewesen. Das Relikt einer untergegangenen Epoche, fast schon eine Fantasiegestalt. Inzwischen sehe ich in ihm einen Vorboten, durch den alles Gekannte von Neuem beginnt. Auf die Zerstörung folgt die Veränderung. Folgen Phasen eines zittrigen, bedeutungslosen Friedens, der nur wieder die Zerstörung nach sich zieht.
Fast glauben wir, Walter Benjamins Engel der Geschichte zu hören. bevor dem vieldeutigen Anfangssatz doch ein augenzwinkernder, hoffnungsvoller Schluss folgt.
Tilla Fuchs über Julia Schochs neuen Roman Wild nach einem wilden Traum, mit dem sie ihre dreibändige Biografie einer Frau beschließt. Erschienen ist er bei DTV.
When hearts
SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin. Vor 20 Jahren, 2005, erschien Die Vermessung der Welt. Der Autor Daniel Kehlmann war erst 30 und sein Roman schlug so richtig ein, bei der Literaturkritik und beim breiten Lesepublikum. Das passiert ja nicht so häufig. Kehlmann vermischte in seinem Roman über den Mathematiker Carl Friedrich Gauss und den Naturforscher Alexander von Humboldt sehr gekonnt Fiktion und Historie. Die Vermessung der Welt wurde zu einem der meistverkauften Werke der deutschen Gegenwartsliteratur, weltweit über 7 Millionen Mal. Kehlmann wählte eine spannende, ganz schön verschachtelte Erzählstruktur und zum Erfolg trug sicher sein großes Gespür für Humor und Ironie bei. Beides hatte sich vermutlich bei seinem großen Vorbild Thomas Mann abgeschaut. Daniel Kehlmann wird morgen, am 13. Januar 50, und im Juni wird Thomas Manns 150. Geburtstag gefeiert. Zur Einstimmung aufs Mannjahr also ein paar Worte von Daniel Kehlmann zu seinem Vorbild, mit dem er aber lieber nicht gleichgesetzt werden möchte.
Für mich ist einfach Thomas Mann als Vorbild ungeheuer wichtig. Und das, was ich literarisch und erzählerisch versuche, ist weniger stilistisch als von dem Zugang zur Literatur und dem Zugang zum Erzählen, sehr geprägt durch das Vorbild von Thomas Mann. Und ich denke, dass eher das gemeint ist, um Gottes Willen, dass man mich auf die gleiche Stufe stellen würde mit Thomas Mann. Das wäre nicht nur erschreckend, das wäre vor allem auch tödlich, weil das ja ein Anspruch wäre, den man, ich will ja weitermachen und das wäre ein Anspruch, der in keiner Weise zu erfüllen wäre.
Daniel Kehlmann über sein Vorbild Thomas Mann zum Auftakt dieses Thomas-Mann-Jahres 2025. Am 6. Juni ist sein 150. Geburtstag und morgen feiert Daniel Kehlmann seinen 50. Wir gratulieren.
Falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the chair. To
Ursula Krechel wurde 1947 in Trier geboren und in ihrem Werk hat sie sich immer wieder mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Auch in ihrem bekanntesten Roman Landgericht, der 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Aber Ursula Krechel erkundet in ihrer Prosa immer wieder auch die unmittelbare Gegenwart. Ihr neuer Roman, Sehr geehrte Frau Ministerin, erzählt von drei Frauen aus unserer Zeit, von ihren Lebensläufen, von der Erfahrung tiefer Brüche und Zäsuren. Und auch von einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft, zu sehen vor allem an der Gewalt gegen politische Repräsentanten. Nils Beindker hat Ursula Krechels neuen Roman gelesen und die Autorin getroffen.
Die eigene Existenz vergleicht Eva Patarak mit der Lage des Essener Kräutergeschäfts, in dem sie arbeitet. 2b, nicht 1a. Ihren Sohn Philipp hat sie alleine großgezogen, jetzt muss Eva Patarak mit ansehen, wie er hinter dem Computerbildschirm verschwindet und verwahrlost. Das Studium hat er längst geschmissen. Die Mutter weiß nicht, wie sie ihm begegnen kann. Und überhaupt, so wird erfahrbar in Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«, bleibt ihr kaum Raum für die Verwirklichung eigener Träume.
Es hat mich eigentlich ihre Normalität interessiert. Es hat mich interessiert, dass sie von ihrer eigenen Schüchternheit, von ihren eigenen Mängeln so sehr überzeugt ist. Und diese Mängel machen es wiederum interessant, über sie zu schreiben, weil sie ist angestrengt. Sie will auch für den Sohn selbstverständlich das Beste.
Man kann Ursula Krechels Roman mit einem Triptychon vergleichen. Eva Patarak gehört das Bild auf der einen, der namenlos bleibenden Bundesjustizministerin das auf der anderen Seite. Diese lebt in einer Welt, die sich von der Evas fundamental unterscheidet. Und sie wird, wichtig für das Romangefüge, Opfer einer Gewalttat. In der Mitte die beiden Figuren und ihre Geschichten feinsinnig miteinander verknüpfend, die Lateinlehrerin Silke Aschauer. Sie lädt ihre Schülerinnen und Schüler ein, die Annalen des römischen Historikers Tacitus zu lesen. Eine weitere Erzählebene öffnet sich mit dieser Rückschau, die Geschichte von Nero und seiner Mutter Agrippina, der Gründerin Kölns. Sie verhalf dem Sohn zur Macht und wurde dann in seinem Auftrag ermordet.
Diese Frau schaut zu oder ist daran beteiligt, wie Macht entsteht, wie Macht inszeniert wird, bis sie selber eben weginszeniert wird, weil sie zu mächtig ist. Aber nach Agrippinas Tod ist die Sanktionierung in der Gesellschaft groß. Muttermord ist doch, sag ich mal, ein gewaltiges Tabu, auch in der römischen Gesellschaft gewesen. Das führt dann eben auch mit zu seinem Abstieg.
Neros Gewalttat treibt Silke Aschauer, die Erzählerin, in Sehr geehrte Frau Ministerin um. Aber nicht nur das. Die Lehrerin, die sich so gerne im Schreiben verliert, ist mit einer körperlichen Beeinträchtigung konfrontiert. Sie leidet unter starken Regelblutungen, so sehr, dass ihr von mehreren Ärzten eine Operation der Gebärmutter empfohlen wird. Die körperlichen Qualen nehmen viel Raum in Silkes Geschichte ein. Ursula Krechel schildert sie behutsam und zugleich eindringlich.
Immer wieder taste ich an meinem Körper entlang, taste nach dem Schnitt. Der Körper ist Hauptschauplatz, aber dem Körper fehlt sein weibliches Zentralorgan. Wo es war, ist Stille, die leere Mitte, der unbetretbare Kaiserpalast. Die Kaiserin ist abgereist. Ihr geschminkter Vertreter trägt weibliche Kleidung und spricht mit einer leisen, suggestiven Stimme. Im Volk gibt es nur noch die vage Erinnerung an sie.
Gezeichnet sind alle drei Frauenfiguren in Ursula Krechels Roman, Repräsentantinnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Milieus. Auch die Ministerin, die erst eine Reihe von anonymen, oft abwegigen Briefen erhält und schließlich eben vor ihrem Haus in Essen mit einem Messer angegriffen wird. Man ahnt bei der Lektüre frühzeitig, dass es zu diesem Überfall kommen wird und ist trotzdem überrascht, als er sich dann tatsächlich ereignet.
Was mich interessiert hat, ist, dass es eine Frau ist, die, ihr Hauptthema ist der Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist natürlich etwas, was wir im Moment sehen, dass es verteidigt werden muss. Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik auf so heftige Weise. Und zweitens, dass sie Freude hat am Gestalten. Und das Gestalten hat ja nicht unmittelbar etwas mit Macht oder mit Bündnissen zu tun, sondern mit einer Vorstellung von Recht.
Der sich allmählich anbahnende Weg zur Gewalttat gegen eine hohe politische Repräsentantin der Bundesrepublik bestimmt die oberflächliche Struktur von Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«. Zum Ereignis werden die fortwährenden Bewegungen in seiner Tiefe zu den Lebenswirklichkeiten dreier Frauen aus diesem Land und ihrer raffinierten Verflechtung miteinander zu einem Ganzen. Eine intensive, tastende Suche über vermeintlich Alltägliches. Und ebenso eine beständige Erkundung dessen, wie sich angemessen literarisch erzählen lässt.
Nils Beindker über den neuen Roman von Ursula Krechel, sehr geehrte Frau Ministerin, gerade erschienen bei Klett-Cotta. SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin, und wir kommen nochmal zurück auf den 40. Geburtstag der anderen Bibliothek. Im Januar 1985 wurde die legendäre und vermutlich schönste Buchreihe der deutschsprachigen Welt gegründet, von Hans-Magnus Enzensberger und Franz Greno. Einer der größten Erfolge der anderen Bibliothek war Christoph Ranzmeyers Roman »Die letzte Welt«. Mein Kollege Christoph Schröder hat sein Exemplar nochmal aus dem Regal gezogen.
Der Pappschuber, der normalerweise die Bände der anderen Bibliothek schützt, ist im Fall meiner Ausgabe von Christoph Ranzmeyers Roman »Die letzte Welt« nicht mehr auffindbar. Das spricht dafür, dass ich diesen Band, den 44. der Reihe, tatsächlich gelesen und nicht bloß als bibliophiles Schmuckstück ins Regal gestellt habe. Zudem bin ich ganz sicher, »Die letzte Welt« irgendwo gebraucht gekauft zu haben, denn 1988 im Erscheinungsjahr war ich 14 Jahre alt. Und gewiss noch kein Ranzmeyer-Leser. Auch die Debatte um diesen Roman habe ich erst später nachgeschlagen. Hat Hans-Magnus Enzensberger, der Herausgeber der anderen Bibliothek, mit Hilfe seiner Beziehungen im Literaturbetrieb einen Autor und sein Buch groß gemacht? Oder ist der Österreicher Ranzmeyer tatsächlich ein Schriftsteller von hohem Rang? Heute wissen wir, Letzteres ist der Fall. Ranzmeyer ist ein Universum für sich. Die letzte Welt. Diese Geschichte von der Verbannung des Dichters Ovid, die Ranzmeyer in literarische Korrespondenz zu Ovids Metamorphosen setzt, ist nicht mein Lieblingsroman von Ranzmeyer geworden, aber er war ein Bestseller. Meine Ausgabe weist die Druckauflage 76 bis 100.000 auf, so viel verkauft heute allenfalls Sebastian Fitzek. Die andere Bibliothek, ein Relikt aus der goldenen Zeit der schönen Bücher.
Christoph Schröder über Christoph Ranzmeyers Letzte Welt, Band 44 der anderen Bibliothek. Meine Kollegin Christine Hartauer hat ein Buch des Österreichers Michael Glawogger zu ihrem Lieblingsband erkoren, 69 Hotelzimmer.
In Reynosa, Mexiko, wird der Reisende von Schüssen geweckt. Das stört ihn aber nicht weiter. Er ist es noch gewohnt von seinem letzten Besuch hier. Ihn stört es auch nicht, dass das Hotel, in dem er schläft, der Mafia gehört. Um genau zu sein, liebt er seine Unterkunft. Vor allem aus einem Grund. Sein Hotelzimmer hat einen Schreibtisch. Und dieser steht so, dass man sich selbst nicht in einem Spiegel sieht. Denn in 90% der Fälle, so erklärt es der weitgereiste Erzähler, hängt in Hotelzimmern ein Spiegel über dem Schreibtisch. Das sei falsch. Schließlich würde zu Hause kein Mensch auf so eine Idee kommen. Wer will sie schon selbst beim Nachdenken zuschauen? Dieser Blick auf die großen und die kleinen Details machen die Texte von Michael Glawogger so wunderbar. Es ist ein Buch voll mit Geschichten aus der ganzen Welt. Von Äthiopien bis Nordkorea, von Vietnam bis Norwegen. Dieser Band ist vielleicht eines seiner persönlichsten Werke, denn er bringt uns den reisenden Glavoga näher. Wunderschön ist auch diese Ausgabe, die bei der anderen Bibliothek erschienen ist, 2015, posthum, nachdem Glavoga bei Dreharbeiten in Liberia an einer Malaria-Infektion gestorben ist. Auf dem Buchrücken leuchtet wie ein Neonschriftzug das Wort Hotel. Innen beginnt jede Geschichte mit orangefarbenen Buchstaben, die langsam von Rot und Violett ins Schwarze verlaufen. Ein in Druckertinte festgehaltener Sonnenuntergang. Die letzte Geschichte spielt 2012 in einem Hotel in Karlsruhe. Natürlich räumt der Reisende erstmal das Hotelzimmer um und stellt Tisch und Stuhl vor das Fenster für den perfekten Blick auf den Bahnhofsvorplatz. Beim Umbau sieht er sich selbst im Spiegel. Er denkt, für seine Nachwelt möchte er gerne so als, Zitat, der Mann mit dem hellbraunen Tisch in den Armen überliefert werden. Das Bild, das mir aber vom Filmemacher Michael Glavoga bleibt, ist das hier. Das Bild eines Reisenden, der einen besseren Platz für sich selbst sucht. Einen Platz mit Aussicht auf das Getümmel und Geschehen, auf die Menschen, für die Glavoga einen so einfühlsamen Blick hatte.
Christine Hartauer über Michael Glavogas Buch 69 Hotelzimmer, erschienen als Band 363 der anderen Bibliothek, die jetzt im Januar ihren 40. Geburtstag feiert. The sound of the morning rain is like an old refrain, warm and mellow, warm and mellow. Your skin on my fingertips, your taste still on my lips, warm and mellow, warm and mellow. So sensual, soothing and simple, so soft and smooth, so soft and smooth. A new day has just begun, the color
Vor 19 Jahren, 2006, da erschien der Roman Gut gegen Nordwind des Österreichers Daniel Glattauer. Und der entwickelte sich schnell vom Geheimtipp zum Bestseller. Eine Liebesgeschichte in E-Mails, schnell und witzig erzählt. Der Stoff schien einen Nerv des Internetzeitalters zu treffen. Er kam auch erfolgreich auf die deutschsprachigen Bühnen und wurde fürs Fernsehen verfilmt. Das Thema Liebe beschäftigt Glattauer bis heute. Morgen erscheint sein neuester Roman In einem Zug. Und der spielt genau da, in einem Zug. Maren Ahring hat ihn gelesen.
Ein Mann, eine Frau, ein Zugabteil. Die Grundidee dieses Romans ist so simpel wie gut.
Schräg gegenüber sitzt eine Frau mittleren Alters. Eher frühen mittleren Alters. Mehr kann ich vorerst nicht über sie sagen. Ich bin keiner, der schräg gegenüber sitzende Frauen im Zug taxiert, schon gar nicht mittleren, geschweige denn frühen mittleren Alters.
Und wenn dann noch der Glattauer Erzählsound dazukommt, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, denkt man als Leserin und steigt freudig mit dem Ich-Erzähler Eduard und seiner Bekanntschaft Katrin in den Zug. Die Reise beginnt in Wien und geht nach München. 4 Stunden sind die beiden unterwegs. Viel länger braucht es auch nicht, die gut 200 Seiten von In einem Zug zu lesen. Und danach das Buch schwer enttäuscht zuzuklappen. Aber der Reihe nach. Eduard Brünnhofer, ein bekannter Liebesromanautor mit Schreibblockade, fährt also mit der Bahn nach München zu einem Termin. Dabei trifft er in seinem Abteil die Frau im frühen mittleren Alter, die sich später als Katrin vorstellt, Psychologin und Physiotherapeutin.
Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Fragt die Frau.
Eduard glaubt sofort, die Frau habe ihn erkannt. In Gedanken spinnt er den Dialog weiter.
Entweder kommt, sind Sie der Autor? Oder sie geht den direkten Weg und fragt, sind Sie Eduard Brünnhofer? Oder resoluter noch, Sie sind Eduard Brünnhofer, stimmt's? Oder gleich auch den Zauber der Exklusivität dazugepackt, sind Sie der Eduard Brünnhofer?
Doch es kommt ganz anders.
Haben Sie früher in der Hegelgasse unterrichtet?
Katrin hat Eduard für ihren ehemaligen Englischlehrer gehalten. Der Ton locker, die Dialoge schnell und pointiert, das Spiel mit den Erwartungen, das kann Daniel Glattauer wie kaum ein anderer. Die ersten 50 Seiten von »In einem Zug« sind richtig gut. Zwischen Eduard und Katrin entspinnt sich ein angeregtes Gespräch.
Was befähigt ein Autor, über die Liebe zu schreiben, fragt sie. Ihre Frage ist klüger als jede mögliche Antwort darauf, erwidere ich. Danke, probieren Sie es trotzdem, sagt sie.
Noch hofft man, dass es so weitergeht, aber leider wird es dann recht zäh. Obwohl die Protagonisten viel reden über die Liebe, über Alkohol, Eduards Ehe und Katrins Affäre, geht der Esprit der ersten Seiten schnell verloren. Der vermeintliche Deep Talk der Protagonisten dreht sich im Kreis. Katrins bohrende Nachfragen fühlen sich nicht nur für Eduard unangenehm an, sondern auch für die Leser.
Sie hat einen Plan. Sie verfolgt ein Ziel. Sie will mich verstehen. Sie will nachvollziehen können, warum ich keine Romane mehr schreibe. Sie wollte und will es hinterfragen. Wahrscheinlich ist sie eben eine besonders gute Therapeutin. Sie hat wohl erkannt, dass genau darin mein Problem liegt.
Immer wieder fragt man sich, wie viel Glattauer steckt in diesem Eduard Brünnhofer. Ist auch Daniel Glattauer es leid, Liebesromane zu schreiben? Antworten findet man nicht. Und der Grat zwischen Selbstironie und Eitelkeit ist hier sehr schmal. Und so könnte In einem Zug enden. Ohne große Erkenntnisse trennen sich die Wege von Eduard und Katrin in München. Aber auf Seite 174 nimmt die Handlung noch einmal eine recht unerwartete Wendung.
Sie seufzt tief. Ich muss dir etwas gestehen.
Und was dann herauskommt, ist ärgerlich und irgendwie plump. Damit wirkt das Ende des Romans leider komplett unglaubwürdig und konstruiert. Schade. In einem Zug hat einige Highlights. An den Charme und die Originalität von Glattauers Bestseller Gut gegen Nordwind kann dieser Roman über die Liebe aber nicht anknüpfen.
Meint Maren Ahring über In einem Zug, den neuen Roman von Daniel Glattauer, der morgen bei Dumont erscheint. Das Hörbuch, gelesen von Christian Berkel, gibt's beim Audioverlag. Und das war's vom Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der österreichischen Jazzsängerin Simone Kopmeier und dem Album My Wonderland. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl!
Life.